ARD. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 13. Dezember und wir zeichnen diese Folge um 12.30 Uhr auf.
Wir sind Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin und Carsten Schmiester in Hamburg.
Ja, und genau hier im Hauptstadtstudio hatte ich am Donnerstag Besuch von einer Frau, die wir bei Streitkräfte und Strategien sehr gut kennen und die wir sehr schätzen. Und zwar von unserer Ukraine-Korrespondentin Rebecca Barth aus dem ARD-Studio Kiew. Rebecca ist gerade zurückgekommen aus der Ukraine und war dann kurz hier zu Besuch. Und sie hat Eindrücke mitgebracht, und zwar Eindrücke aus dem Land im Krieg. Und diese Eindrücke passen zum trüben Winterwetter.
Ich glaube, dass die Situation für die Gesellschaft und auch für die Armee gerade sehr schwierig ist und dass sie einen sehr kritischen Punkt erreichen könnte.
Einen sehr kritischen Punkt, und zwar im neuen Jahr, von dem wir wissen, dass es nicht mehr lang hin ist. Rebecca hat in der Ukraine in der vergangenen Zeit mit den unterschiedlichsten Leuten gesprochen und darunter waren auch einige Soldaten und die haben ihr das erzählt.
Die ukrainischen Streitkräfte haben gerade viel Probleme, nicht nur mit dem Personalmangel, sondern auch mit Fahnenflucht, mit Leuten, die unerlaubt fernbleiben, teilweise sogar das Land verlassen. Ich konnte mit einem Soldaten sprechen, der 5 Jahre gedient hat und dann geflohen ist tatsächlich, weil er die Situation als so schwierig empfindet in den Streitkräften. Das gepaart mit möglicherweise weniger werdender, ausbleibender Unterstützung und einer sehr müden Gesellschaft könnte, glaube ich, zu ja doch einem Turn oder einem Knackpunkt sozusagen führen, was dann für das Land sehr schwierig wird.
Ja, und wie schwierig es ist für die Menschen in der Ukraine nach fast 3 langen Jahren Krieg im eigenen Land mit vielen Toten und vielen Verletzten. Darüber berichten wir hier ja seit dem 24. Februar 2022. Und Rebecca Barth gehört zu unseren Top-Gesprächspartnerinnen in der Ukraine. Und Rebecca hat mir erzählt, wie dort jetzt alle auf den 20. Januar warten, also auf den Tag, an dem in den USA Donald Trump zum zweiten Mal zum Präsidenten vereidigt wird.
Trump ist zumindest für einige Leute eine Art Hoffnungsträger. Also er, davon gehen viele aus, wird viel entscheiden. Von ihm hängt vieles ab. Alle schauen auf Trump.
Donald Trump als Hoffnungsträger für die Ukraine. Unter anderem darüber kann ich mit meinem heutigen Interviewpartner sprechen. Es ist der Militärexperte und Oberst des österreichischen Bundesheeres, Dr. Markus Reisner. Auch er ist bei Streitkräfte und Strategien kein Unbekannter. Aber zuerst gucken wir auf die aktuelle Lage in der Welt, würde ich sagen, Carsten.
Ja, in der Ukraine auch, aber erstmal auf Syrien, Anna, weil das immer noch das Thema Nummer 1 ist, aber eben auch das Thema, wo wir am wenigsten wissen und auch am wenigsten seriös vorhersagen können. Es ist ganz vieles weiter unklar. Viele fragen sich, wohin geht die Reise? Auch viele Flüchtlinge natürlich bei uns in Deutschland, die verständlicherweise sagen, wir müssen erstmal gucken. Es gibt viel Hoffnung, aber es gibt eben auch große Sorgen. Heißt zum Beispiel der Sieg der Islamisten, dass das Land vom Regen sozusagen in die Traufe kommt. Also von einer einfach nur in die nächste Diktatur. Das kann man im Moment nicht ausschließen, obwohl international natürlich fieberhaft versucht wird, genau das zu verhindern. Nach dem Sturz des ja wirklich langjährigen Machthabers Assad durch die Islamisten treffen sich zum Beispiel an diesem Freitag Vertreter der Staaten der G7-Gruppe zu virtuellen Beratungen über die Lage im Land. Schon am Donnerstag hatten sich die G7-Länder ja bereit erklärt, einen Übergangsprozess mit dem Ziel einer, wie es heißt, glaubwürdigen, inklusiven Regierung zu unterstützen. Was bedeutet das? Die fordern zum Beispiel von den neuen Machthabern den Schutz der Menschenrechte, einschließlich den Schutz natürlich von Frauen, auch von Minderheiten, von religiösen Minderheiten. Und sie fordern auch, dass das Assad-Regime für seine Verbrechen zur Rechenschaft gezogen wird. Das alles als Formel sozusagen für einen Heilungsprozess. Aber ob sie wirkt, das wissen wir nicht. Es gibt Reaktionen von den Islamisten selber. Die haben eine Übergangsregierung eingesetzt und die hat gesagt, wir setzen mal die Verfassung und das Parlament für 3 Monate aus. Zugleich, das ist besorgniserregend, zugleich wird aber versichert, man wolle einen Rechtsstaat schaffen. Das Problem dabei ist, wenn man liest, Anna, dass diese Miliz HTS, die gewonnen hat, ursprünglich aus der Al-Nusra-Front hervorgegangen ist, und das ist der syrische Ableger des Terrornetzwerkes Al-Qaida. Nach eigenen Angaben hat HTS seit 8 Jahren schon keine Verbindung mehr zu Al-Qaida und der Anführer Al-Jolani gibt sich nach außen hin sehr moderat, aber viele westliche Staaten, darunter auch die USA, stufen diese Miliz nach wie vor als Terrororganisation ein. Der Chef der jetzt eingesetzten Übergangsregierung, Al-Bashir heißt er, hat am Mittwoch allerdings gesagt und sich festgelegt, man wolle die Rechte aller religiösen Gruppen im Land garantieren. Einen Tag später, am Donnerstag, hat dann ein Sprecher für politische Angelegenheiten der neuen Machthaber einer französischen Nachrichtenagentur AFP erklärt, es werde einen Rechts- und Menschenrechtsausschuss geben, um die Verfassung zu prüfen und dann Änderungen vorzunehmen. Das alles kann viel bedeuten, muss aber nicht. Das kann auch Nebel sein. Wir wissen es einfach im Moment nicht. Was wir wissen an diesem Freitag, Beobachter sagen, die Lage im Land aktuell ist eher ruhig. Allerdings gibt es Ausnahmen. Zum Beispiel hat Israel die Luftangriffe in Syrien fortgesetzt gegen internationale Kritik. Ziel dieser jüngsten Angriffe seien wieder Militäreinrichtungen gewesen in den Küstenregionen zum Beispiel. Das berichtet die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte und auch in der Nähe von Damaskus hat es demnach israelische Angriffe gegeben.
Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius war diese Woche in der Region unterwegs, in Jordanien und im Irak. Und dabei ist er natürlich auch an den Ereignissen in Syrien nicht vorbeigekommen. Was hat er gesagt?
Er ist überhaupt nicht dran vorbeigekommen und sagte sogar bei einer Pressekonferenz, ja, das war im Prinzip der zentrale Gesprächspunkt eigentlich mit allen seinen Gesprächspartnern. Und Pistorius sieht in dem Umsturz eine Chance für den Westen, sich anstelle Russlands als Partner dort anzubieten. Es sei nämlich nicht auszuschließen, dass Russland mit einem, Zitat, dauerhaften Rückzug auf den Sturz des Verbündeten Assad reagieren würde. Wir haben Putin seinerzeit dieses Feld überlassen, sagte Pistorius. Jetzt gehe es darum, mit den neuen Verantwortlichen in Syrien und der Region einen Weg zu mehr Frieden und Stabilität zu finden. Allerdings musste auch er sagen, es gibt eben noch viele Fragezeichen und Unsicherheiten.
Das wird viel davon abhängen, wie die Machthaber, die neuen Machthaber in Syrien jetzt vorgehen. Wir haben gestern gesagt, den Worten derjenigen, um die es da geht, denen müssen jetzt Taten folgen. Es muss darum gehen, die vielen Minderheiten im Land zu schützen. Es muss klar sein, dass alle teilhaben können an dem, was passiert, dass möglichst schnell Befriedung eintritt und dass Sicherheit gewährleistet wird. Und gleichzeitig dürfen wir uns auch keine Illusionen machen, dürfen unsere Erwartungen nicht zu hoch schrauben. Nach 50 Jahren Autokratie und Diktatur kann man nicht erwarten, dass morgen die Dinge plötzlich ganz anders laufen. Das braucht seine Zeit, das braucht Unterstützung. Wir werden mit dem politischen Arm der HTS reden, so schnell wie möglich, alle gemeinsam, um deutlich zu machen, dass wir bereit sind, dass wir bereit stehen, mit beizutragen zur Stabilisierung der Region, des Landes Syrien und damit auch des kurdischen Teils.
So viel der deutsche Verteidigungsminister zu der Lage in Syrien. Und kommen wir jetzt von Syrien in die Ukraine. Wie sieht es dort aus?
Ja, Anna, das ist das gewohnt. Aus unserer Sicht, die wir ja nun klar zur Ukraine halten, ja, schlimme Situation eigentlich. Es hat auch in der Nacht auf diesen Freitag offenbar wieder heftige russische Angriffe gegeben. Dazu hat sich der Präsident Zelensky geäußert und hat gesagt, dass Russland wieder die Energieinfrastruktur des Landes im Visier gehabt habe. Es seien insgesamt 93 Raketen und 200 Drohnen eingesetzt worden. 81 Raketen will die Ukraine abgefangen haben, so Zelensky, 11 davon übrigens mit Kampfjets vom Typ F-16. Über Opfer und Schäden wissen wir nichts, auch das ist ja oft so. Man muss leider annehmen, dass es eben Opfer und große Schäden auch wieder gegeben hat. Und das kommt eben zu der Tatsache, dass der Großteil der ukrainischen Energieinfrastruktur in diesem ja immer noch erst beginnenden Winter ja bereits zerstört ist. Die Konsequenz? Zelensky fordert erneut schärfere Sanktionen gegen Russland, um dort die Raketenproduktion schwerer zu machen. Das ist ja im Moment das Hauptproblem mit diesen Angriffen. Generell sagte er, sei für einen Frieden die Stärke der Ukraine entscheidend. Mit Worten alleine könne Russlands Präsident Putin nun mal nicht gestoppt werden. An der Front, da verschlechtert sich die Lage auch weiterhin, die Lage für die ukrainischen Verteidiger. Militärbeobachter sagen zum Beispiel, dass einer ungenannten Zahl, es werden einige sein, im Moment die Einkesselung zum Beispiel südlich von Kulachowy im Gebiet Donetsk droht. Da rücken die Russen vor und schneiden ihnen offenbar gerade Rückzugswege ab. Der ukrainische Generalstab äußert sich wie gewohnt nicht detailliert zur Lage dort, berichtet aber auch von heftigen Kämpfen um diese Stadt, um Kulachowy. Genauso umkämpft Pokrovsk weiterhin, auch diese Stadt ist ja ein Schlüsselpunkt gerade des Geschehens an der Front. Russland macht dort große Fortschritte, droht die Stadt einzunehmen. Jetzt sind Berichten zufolge weitere Zivilisten in Sicherheit gebracht worden, die dort bislang noch ausgeharrt haben.
Also weiterhin schlechte Nachrichten aus dem Osten der Ukraine. Aber es gibt, was die Ukraine angeht, kleine Lichtblicke, Winterhilfe aus Deutschland gebracht von einer Ministerin.
Ja, genau. Und das ist, glaube ich, etwas, was diesem, wie Rebecca es bei dir ja anfangs gesagt hat, müden, verständlicherweise total müden Volk, dann doch vielleicht ein Fünkchen Hoffnung bringt. So ist es auf jeden Fall gemeint. Also die Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze war in der Ukraine, um eben einen Teil des deutschen Winterpaketes zu übergeben. Da geht es um einen Wert von etwa 90 Millionen Euro. 70 Millionen davon hatte der Haushaltsausschuss des Bundestages im September gebilligt. 20 Millionen hat das Ministerium, wie es heißt, aus umgeschichteten Mitteln nochmal beigetragen. Nun will man natürlich wissen, was gibt's für das Geld? Zum Beispiel Hubbühnen. Klingt erstmal banal, aber die sind wichtig, um Stromleitungen schnell reparieren zu können. Und die sind ja gerade eben massenhaft zerstört worden. Außerdem hat Ministerin Schulze eines von gut 80 gelieferten mobilen Blockheizkraftwerken besucht, die genau an den Orten nicht nur Strom, sondern eben auch Wärme produzieren sollen, an denen die Versorgung zerbombt worden ist und ausgefallen ist. Die Dinger sind mit Gas betrieben. Und diese Anlage, wo die Ministerin war, soll zum Beispiel in der Region Mykolaiv in wenigen Tagen schon in Betrieb genommen werden. Das heißt dann konkret, mit einer von 80 Anlagen, dass etwa 70 Wohnblöcke, 13.000 Bewohnerinnen und Bewohner versorgt werden können. Dazu Krankenhäuser, Schulen und Kindergärten. Also schon ganz schön wichtig. Die ersten dieser Kraftwerke aus dem Winterpaket sind übrigens schon an ihre Einsatzorte gebracht worden und werden da sehr schnell die Situation punktuell zumindest etwas verbessern. Dieses Hilfspaket umfasst weiter auch Beispiel 20 mobile Heizkesselhäuser, Trafos, Hybridgeneratoren. Und das ist eine Ausstattung, mit der nach den Angaben des Ministeriums zufolge 2,6 Millionen Menschen in der Ukraine immerhin Wärme und Strom kriegen können. In diesem Winter, sagte Schulze, sei diese Hilfe, und das stimmt sicherlich, überlebenswichtig für die Menschen. Sie hat übrigens auch noch, das fand ich ganz interessant, in Kiew, da war sie ja, von Deutschland finanzierte und in Deutschland hergestellte Löschroboter gegeben. Damit können jetzt ukrainische Einsatzkräfte auch dann schon anfangen zu löschen, wenn der leider von Russland praktizierte zweite Angriff noch nicht stattgefunden hat. Das ist ja oft so, dass erst etwas zerbombt wird, dann kommen Hilfskräfte und dann kommt noch eine zweite Welle, um auch die Hilfskräfte zu treffen. Absolut menschenverachtend, aber es gibt jetzt eben diese Roboter und damit können sie früher was tun, um die Schäden zu begrenzen.
Die Ukraine bekommt Winterhilfe aus Deutschland und auch Russland bekommt Hilfe, allerdings nicht von uns.
Hilfe, über die man hier und da sicherlich die Nase rümpft. Es geht in diesem Fall konkret um Indien. Die Nachrichtenagentur Reuters hat diese Woche berichtet, dass Russland und Indien Insidern zufolge ihre Energiepartnerschaft massiv ausbauen. Da gibt es den staatlichen russischen Ölkonzern Rosneft und der will demnach künftig fast 500.000 Barrel Rohöl pro Tag an den indischen Raffineriebetreiber Reliance liefern. Das wäre der bisher größte Energiedeal zwischen diesen beiden Ländern. Mitten im Krieg, und das eine Land profitiert natürlich von den Sorgen des anderen, in diesem Fall Indien. Das Ganze soll im Januar schon losgehen und es soll eine Option geben, das Abkommen um weitere 10 Jahre zu verlängern. Russland hat ja das Problem, dass es westliche Sanktionen gibt und deswegen muss es sein Öl mit Preisnachlässen verkaufen und hat sich dabei verstärkt an Länder wie Indien, aber auch an China gewandt, um an das Geld zu kommen. Und es ist viel Geld. Nach aktuellen Preisen hat dieser Deal einen Wert von 13 Milliarden Dollar pro Jahr für Russland, das natürlich mit Masse in den Krieg gehen würde. So ist es geplant. Und das Geschäft kommt nicht einfach so, sondern es kommt gut getimt vor einem geplanten Besuch von Putin in Indien. Russisches Öl für den Hinterkopf macht mehr als ein Drittel der indischen Energieeinfuhren aus. Indien ist damit zum größten Importeur von russischem Rohöl geworden. Das war mal die Europäische Union, aber da gibt es ja eben als Reaktion auf den Einmarsch in der Ukraine die entsprechenden Sanktionen. Also Indien stempeln wir mal jetzt ab. Auf der einen Seite präsentiert sich der Regierungschef Modi als künftiger Friedensvermittler. Auf der anderen Seite profitiert er kräftig von dem Öl, das er da billig kriegt.
Ja, vielen Dank, Carsten. Ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit dem Militärexperten Markus Reißner aus Österreich. Er ist selbst von Haus aus Soldat, Oberst, um ganz genau zu sein, aber nicht nur das. Er ist auch Historiker und Jurist. Wir erreichen ihn an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt. Herzlich willkommen, Oberst Reißner.
Ja, guten Tag, liebe Grüße aus Wiener Neustadt und herzlichen Dank wieder fürs Vertrauen.
Sehr gerne. Herr Reisner, vor einer Woche gab es noch den syrischen Machthaber Bashar al-Assad in Damaskus und heute gibt es den Flüchtling Bashar al-Assad in Moskau. Dass das jetzt in so kurzer Zeit dazu gekommen ist, hat das Ihren Blick auf Russland verändert?
Nun, wir müssen natürlich verstehen, dass Russland, was also die beiden Konflikträume betrifft, ganz andere Zugänge hat, faktisch in der eigenen Strategieentwicklung. Und dass die Ukraine von der Bedeutung her für die Russen anders betrachtet wird als Syrien. Syrien ist natürlich ein Rückschlag für Russland, aufgrund auch der Basen, die möglicherweise in Zukunft nicht zur Verfügung stehen werden. Wobei man jetzt schon hören kann, dass es offensichtlich Absprachen gibt, die das also weiter auch für die Russen möglich machen. Aber das Schwergewicht der Ressourcen geht eindeutig in die Ukraine. Und so ist der Ressourceneinsatz, den die Russen faktisch jetzt gewinnen durch Syrien, dass es quasi jetzt gefallen ist, ein geringer im Vergleich zu dem, was also die Russen quasi einsetzen hier in der Ukraine selber. Interessant wird natürlich, inwieweit das die grundsätzliche Position Russlands in der Region schwächen kann und wird.
Das ist ja so, ne? Also Beobachter, ich weiß nicht, ob es so ist, sondern Beobachter sagen, dass sie das als Schwäche von Russland sehen, dass jetzt Assads Machtregime in Syrien in so kurzer Zeit so zerbröselt ist. Sehen Sie das auch so?
Ja, versuchen wir das mit einem einfachen Vergleich. Sie kennen sicher alle das Spiel Risiko. Das ist also jenes Spiel, wo man also Soldatenfiguren auf allen Kontinenten positioniert und dann gegenseitig Regionen erobert. Und man kann diesen Vergleich auch durchaus ein bisschen für die Geopolitik heranziehen oder für das, was hier geschehen ist. Man sieht, dass also Russland faktisch hier Figuren verloren hat in Syrien und das hat natürlich einen Einfluss. Ja, es gibt zwar weitere Figuren in Nordafrika zum Beispiel oder auch in Zentralafrika im Sahel, und natürlich viele Figuren, die sich quasi in Europa gesammelt haben, vor allem in der Ukraine. Aber es ist doch der Verlust und das ist natürlich auch eine Prestigefrage. Denn Sie dürfen nicht vergessen, da hängen natürlich andere Verbündete auch dran, wie zum Beispiel der Iran. Der Iran ist jetzt faktisch seiner wichtigsten Versorgungsrouten für die Hisbollah entledigt. Und das hat natürlich einen Impact für die Region selber. Das gibt wieder Israel-Möglichkeiten als solches. Und hier ist es so, dass das also mit zu berücksichtigen ist, auch im Vergleich zum Beispiel zum Einsatz der türkischen Kräfte im Hintergrund, hinter den Rebellen, wenn wir sie so nennen können, wo natürlich auch hier klar eine Opposition zu Russland zu erkennen ist. Das heißt, in einer Region, in diesem Spiel Risiko, hat also Russland einen Rückschlag erlitten. Dieser Rückschlag ist aber nicht so entscheidend, als dass er das Hauptschwergewicht der russischen Angriffsbemühungen in der Ukraine wirklich verändern wird.
Ich habe auch einen britischen Historiker und Experten für russische Sicherheitspolitik bei der BBC gehört, Mark Galliotti, und der hatte die Einschätzung, dass jetzt es so schnell ging mit dem Zusammenbruch der Assad-Diktatur, dass Russland eigentlich gar nicht so viel Zeit gehabt hatte, um zu reagieren und dass es deswegen jetzt auch nicht so schlimm ist und so peinlich für Russland.
Ja, wir sehen also hier im Hintergrund unterschiedliche Berichte, die interessant sind. Ja, es gibt also aus meiner Sicht bei der Betrachtung des Konfliktraums schon klar Hinweise, die darauf hingedeutet haben, dass die syrische Armee, vor allem was die Moral betrifft, in den letzten Monaten ziemlich nachgelassen hat im Wesentlichen. Ja, wir sehen also, dass also Rebellenangriffe vorgetragen worden sind, die früher immer begegnet worden sind von syrischen Gegenangriffen, die so nicht mehr stattgefunden haben. Aber niemand konnte quasi voraussehen, dass das diese Eigendynamik bekommt, was uns auch wieder ein Beispiel ist, dass die Geschichte einfach dadurch entsteht, dass gerade solche Ereignisse passieren im Wesentlichen. Ja. Interessant ist jetzt, wie wird es weitergehen? Und das, was man eben hört, ist, dass die Russen sehr wohl es geschafft haben, mit den neuen Machthabern zu verhandeln, um ihre zwei Basen zu behalten.
Womit Militärbasen
sie ihre,
sind das,
ne? Ihre zwei Militärbasen, also in Latakia und in Tartus, womit sie ihre Projektionsfähigkeit im Mittelmeer, also ihre den Umstand, dass sie einfach ein Faktor bleiben, behalten können. Dass sie die syrische Regierung fallen gelassen haben, das hat man auch erkannt, weil also es kaum mehr zur Unterstützung kam der syrischen Truppen am Beginn. Aber wie dann der Kipppunkt erreicht war, haben die Russen eigentlich alles daran gesetzt, sich in ihre Basen zurückzuziehen und sich so abzusichern, dass sie diese auch halten können. So scheint es zumindest auf den ersten Blick gewesen zu sein.
Die syrischen Rebellen, die HTS-Milizen, die sollen bei ihrem Vormarsch auch Unterstützung aus der Ukraine bekommen haben. Das berichtet die Washington Post. Und zwar soll der ukrainische Geheimdienst rund 20 erfahrene Drohnenoperateure und 150 Drohnen in das Hauptquartier der Rebellen in das syrische Idlib geschickt haben. Soll zwar jetzt keine kriegsentscheidende Hilfe gewesen sein, aber was war es dann?
Ja, auf jeden Fall der Versuch der Ukraine, den Konflikt für Russland schwerer zu lassen oder schwerer führen zu lassen, indem man nämlich versucht, quasi an anderer Stelle die Russen zu treffen. Ja. Und wir wissen ja auch, dass ukrainische Spezialkräfte zum Beispiel auch in Afrika im Einsatz sind, um dort quasi gegen Wagner vorzugehen und damit den Versuch zu starten, die Russen zu zwingen, Ressourcen nach Afrika umzuleiten oder wie jetzt das der Fall war, Ressourcen nach Syrien umzuleiten. Aber die Russen haben aus meiner Sicht diesen Köder nicht geschluckt, sondern haben faktisch verzichtet auf Syrien, beziehungsweise unter Einschränkungen natürlich auszusprechen, weil ja die Basen möglicherweise erhalten bleiben. Von diesem Einsatz der ukrainischen Kräfte gibt es tatsächlich auch aus meiner Sicht visuelle Beweise, nicht jetzt so sehr die Soldaten oder die quasi entsandten Kräfte betreffend, sondern den Umstand, dass wir nicht wenige Videos haben, die den Einsatz von diesen sogenannten First-Person-View-Drohnen zeigen, genau in der Art und Weise, wie sie auch in der Ukraine eingesetzt sind. Das heißt, man sieht, dass die Terroristen hier plötzlich Fähigkeiten hatten, die sie vorher in dieser Qualität nicht hatten. Und natürlich muss man sich die Frage stellen, was das jetzt auch bedeutet, weil man weiß, dass viele gefechtstechnische Taktiken natürlich gerade auch in terroristischen Gruppierungen dann herumgereicht werden. Das heißt, in Form von Proliferation praktisch dann ihren Weg finden. Im schlimmsten Fall natürlich theoretisch auch nach Europa. Das muss man also auch ganz klar ansprechen.
Lassen Sie uns nach Europa und auf die Ukraine gucken. Unsere ARD-Frau in Kiew, Rebecca Barth, die hat mir erzählt, dass in der Ukraine jetzt viele auf den 20. Januar warten, also auf die Amtseinführung von Donald Trump. Und wir hören mal kurz rein, was sie uns gesagt hat.
Trump ist zumindest für einige Leute eine Art Hoffnungsträger. Also er, davon gehen viele aus, wird viel entscheiden. Von ihm hängt vieles ab. Alle schauen auf Trump.
Herr Reisner, ist Donald Trump für Sie jetzt auch eine Art Hoffnungsträger?
Ja, ich würde das wie folgt ausdrücken. Ich bin also hier vorsichtig optimistisch. Wir haben eine Situation, wo paradoxerweise die Chance noch nicht so groß war wie bisher in den letzten 1023 Tagen Krieg. Aber auf der anderen Seite auch die Chance einer Eskalation enorm groß ist. Was meine ich damit? Wir sehen, dass also hier bereits von beiden Seiten faktisch Maximalforderungen auf den Tisch gelegt werden, über die wir dann vielleicht auch noch im Detail reden können, wo man sich in der Mitte treffen wird. Und Trump sagt klar, er möchte quasi hier, und ich verwende jetzt dieses Wort, das immer wieder verwendet wird, einen Deal haben. Das heißt, das Entscheidende wird sein, das Treffen zwischen Trump und Putin. Und dann wird man sehen, können sich die beiden einigen auf einen Deal, der tatsächlich hält, oder ist es zum Beispiel der Fall, und das ist jetzt das Wesentliche, dass zum Beispiel versucht wird, von russischer Seite, von Putin, Trump zu hintergehen. Und wenn Trump das entdeckt oder erkennt, dann kommt sehr schnell die Emotion, das Bauchgefühl, glaube ich, zum Tragen. Und was das bedeuten könnte, da empfehle ich ein Buch von Bob Woodward, das nennt sich Rage, also Wut, das beschreibt die erste Präsidentschaft von Donald Trump. Und hier sieht man, dass die Emotion einen sehr hohen Stellenwert hatte. Und das ist das, was ich meine. Also auf der einen Seite steht im Raum eine mögliche Einigung, die dazu führt, dass der Krieg zumindest so eingefroren wird, dass keine weiteren Toten, Verletzte, Verwundete entstehen. Auf der anderen Seite aber die Möglichkeit, auch das Potenzial einer massiven Eskalation.
Aber wie könnte Putin Trump hintergehen? Was wäre das? Woran denken Sie da?
Schauen wir uns vielleicht die Forderungen an von beiden Seiten. Ja? Beginnen wir mit der russischen Seite. Die russische Seite, und das ist die Maximalforderung, sagt, wir wollen also alle vier Oblaste zur Gänze in unserem Besitz haben. Das sind also quasi jene Oblaste wie Kherson, Saporischschja, Donetsk und Luhansk, von denen noch einige signifikante Anteile in ukrainischer Hand sind. Über die Krim wollen wir gar nicht mehr reden, die gehört sowieso Russland. Das nächste ist, wir wollen, dass die Ukraine keine NATO-Mitgliedschaft in Zukunft hat. Wir wollen, dass die Sanktionen gelockert werden. Wir wollen, dass faktisch, dass es also nicht weiter in Frage gestellt wird, dass Russland diesen Anspruch auf diese Territorien hat. Das sind also wirkliche Maximalforderungen. Auf der ukrainischen Seite sehen wir als Maximalforderung erstens die Forderung quasi NATO-Mitgliedschaft, zweitens zumindest Sicherheitsgarantien, analog der NATO-Mitgliedschaft, wenn erstes nicht möglich ist, und drittens auch der semantische Kunstgriff zu sagen, wir haben also die Gebiete im Osten temporär verloren, aber sie gehören uns wieder und wir werden sie wieder zurückbekommen im Wesentlichen. Und beide Seiten haben also hier in ihren Forderungen aus meiner Sicht eine gewisse Berechtigung, aus der Position des jeweiligen anderen zu sehen, weil die Ukraine braucht etwas, um ihre Bevölkerung verkaufen zu können. Für was haben wir diese ganzen Opfer quasi hier tatsächlich ertragen müssen? Und auch die russische Seite braucht ein Erklärungsmodell. Also beide Seiten brauchen einen Sieg, den sie erklären. Ja, also die Ukraine zum Beispiel, wir haben gesiegt, denn wir haben die Russen aufgehalten, wir haben Europa gerettet, wir haben temporär Gebiete verloren, aber wir sind in der NATO zum Beispiel. Die russische Seite, ja, wir haben angegriffen, Europa wollte uns zerstören, aber wir haben vier neue Oblaste gewonnen, die Ukraine ist nicht in der NATO, es gibt eine demilitarisierte Zone und so weiter und so fort. Und es sind aber die Kleinigkeiten, um die es geht. Und damit habe ich mir jetzt den folgenden Begriff bis zum Schluss aufgehoben, die demilitarisierte Zone. Wir gehen oft davon aus, das wäre quasi entlang einer Linie gedacht, links und rechts davon Raum, der faktisch von beiden Konfliktparteien in Zukunft nicht mehr genützt werden darf, zumindest vor allem mit schweren Waffen nicht, und wo dann eine internationale Truppe präsent ist. Wenn man genau hinsieht, gibt es da sehr wohl Unterschiede. Ja, es gibt den sogenannten chinesischen Friedensplan, der schon seit mehreren Monaten herumschwirrt, wo man davon ausgeht, dass alles ostwärts des Dnepr eine demilitarisierte Zone ist. Das ist also die russische Forderung. Also nicht nur links und rechts der Linie im Osten, sondern der gesamte Raum ostwärts des Dnepers. Das hat aus russischer Sicht auch Sinn. Warum? Denn Russland möchte nicht, dass auf dem Territorium der Ukraine, und zwar ostwärts von Kiew, Waffen stationiert werden, ob weitreichende Drohnen oder Ähnliches, die Moskau bedrohen können. Und das macht nur Sinn, das umzusetzen, wenn man diesen ganzen Raum quasi faktisch als demilitarisierte Zone bezeichnet. Und jetzt sind diese Nuancen die Frage, die es zu klären gibt. Und da ist die Frage, wie man sich dann in den Verhandlungen einigen kann. Und auch hier als Beispiel, es gibt ja immer dieses Nord-Südkorea-Szenario, das herangezogen wird. Denken Sie daran, für dieses 18-seitige Waffenstillstandsdokument, das man damals unterschrieben hat, hat es 478 Tage an Verhandlungen gebraucht, um dorthin zu kommen. So, und wenn natürlich jetzt hier die Situation entsteht, dass Russland mit seinem Verhandlungsteam versucht, also die Ideen der Ukraine immer wieder zu unterminieren und auch das, was also Trump gesagt hat, und Trump das also schlussendlich erkennt, dann kann es also sein, dass er sagt, okay, gut, ihr wollt nicht diesen Deal, dann gehen wir faktisch all in und die Ukraine bekommt das, das sie braucht, um tatsächlich zu gewinnen. Hm. Und damit sind wir quasi wieder in der Eskalationsschleife.
Sie haben ja gerade gesagt, dass Sie bei Trump vorsichtig optimistisch sind und das war ich eigentlich auch, weil ich so den Eindruck hatte, wenn das jetzt so weitergeht, wie Joe Biden das bislang gemacht hat, die Unterstützung der Ukraine, Sie haben das ja auch immer so formuliert, zum Sterben zu viel und zum Überleben zu wenig. Also wenn das jetzt so weitergegangen wäre, wäre das ganz klassisch das Ausbluten der Ukraine als Folge gewesen. Und Trump tritt ja anders auf. Aber jetzt hatte er am Donnerstag dem amerikanischen Time Magazine ein Interview gegeben, in dem er den Einsatz von den US-Raketen für ukrainische Angriffe auf militärische Ziele in Russland deutlich kritisiert hat. Also die Reichweitenfreigabe von Joe Biden für die ATACMS. Und Trump hat wörtlich gesagt, ich lehne es vehement ab, Raketen hunderte von Kilometern nach Russland zu schicken. Und dann hat er noch hinzugefügt, wir eskalieren diesen Krieg nur und machen ihn nur noch schlimmer. Das hätte man nicht zulassen dürfen. Das klingt jetzt gar nicht mehr so, dass Sie und ich leicht optimistisch sein können, oder?
Genau, ja. Und wenn Sie also genau hinhören, dann haben Sie auch gesehen, das hat er auch getwittert, praktisch auf X, dass er gesagt hat, dass
er. Und damit unterstreicht er ja immer, dass er es wirklich so meint. Genau. Ne?
Also NATO-Mitgliedschaft ist quasi außer der Diskussion. Und hier muss ich noch ein bisschen in die Vergangenheit zurückgehen dieses Krieges und auch das möchte ich betonen. Es gibt hier einfach im Hintergrund verschiedene Regeln, die von beiden Seiten eingehalten werden. Sie müssen sich diesen Konflikt ein bisschen vorstellen wie ein Schachspiel. Wir sehen also oft Züge von Bauern, aber hier und da kommen dann prominente Figuren tatsächlich zum Einsatz, also der Springer, das Pferd und so weiter und so fort, ja. Es gab einmal eine Situation im Oktober 22, wo man heute weiß, dass Russland überlegt hat, taktische Atomwaffen einzusetzen. Das war damals, als die russischen Truppen in Cherson vor der Einschließung standen und dann quasi es zu dem gekommen ist, was sie als das russische Dünkirchen bezeichnet hat, nämlich den Abzug von 35.000 Mann und 2.500 Fahrzeuge über drei zum Teil schwer beschädigte Brücken bzw. Übergangsstellen bei Nowotschakowa auf die andere Seite. Heute weiß man, dass es im Prinzip das Ergebnis war von einer Absprache, die also hektischen Telefonaten gefolgt ist, wo also beide Seiten versucht haben, sich gegenseitig klarzumachen, dass man bis zum Äußersten geht. Die USA hat gesagt, wir wollen nicht, dass ihr Atomwaffen einsetzt, wir wissen, dass ihr das plant, wir wollen das nicht. Ja. Und ihr sollt auch wissen, es gibt gewisse Fähigkeiten, die haben wir den Ukrainern noch nicht gegeben und wir werden es auch nicht tun. Ja. Und auf der anderen Seite, die Russen haben gesagt, wir lassen uns nicht drohen, aber wir wollen also klarstellen, dass wir bis zum Äußersten gehen, wenn zum Beispiel ein katastrophaler Verlust der russischen Streitkräfte im Raum steht. Das Ergebnis war das, was wir gesehen haben, dieser Abzug der russischen Truppen, die dann verlagert worden sind nach Bakhmut und so weiter und so fort. Jetzt vor kurzem gab es auch eine Eskalation. Sie haben gesehen, denn die Freigabe weitreichender Waffensysteme für den Raum Kursk, der Hintergrund war, dass die ukrainischen Streitkräfte im Raum Kursk sehr unter Druck sind. Die USA hat sicher das Kalkül an den Tag gelegt, die Ukraine zu unterstützen mit Angriffen auf die Logistik, damit dieser Raum lange gehalten werden kann als möglichen Faustpfand für Verhandlungen. Es gab drei Angriffe, einmal quasi auf ein Munitionsdepot in Bryansk, einmal auf einen Gefechtsstand quasi einer der wichtigen Gruppierungen in diesem Raum und dann quasi einmal noch auf einem Flugplatz ostwärts von Kursk. Dann kam es zu einem neuerlichen Telefonat, so wie damals im Oktober 22 zwischen US und russischen Stellen, in diesem Fall der US-Generalstabschef mit seinem russischen Counterpart. Und seitdem haben wir keine weitreichenden Angriffe mehr gesehen im Raum Kursk. Es gab vor kurzem einen weitreichenden Angriff im Raum Tagnarok im Bereich Rostov, aber nicht im Raum Kursk. Und das zeigt, dass also hier diese Linien im Hintergrund sehr wohl gelten. Und das ist auch das, auf das Trump Bezug nimmt. Und er ist übrigens nicht der Erste, der das tut. Weil wenn Sie sich erinnern, viele haben das schon wieder vergessen, wie Zelensky in die USA gereist ist mit seinem Victory Plan in der Tasche, dann hat er nicht die Antworten bekommen, die er eigentlich haben wollte, sondern die Amerikaner haben gesagt, schau her, das ist also nicht das, was wir von dir hören wollen. Wir brauchen realistische Ziele. Ihr fahrt gerade an die Wand praktisch. Ja. Sie haben sich vielleicht erinnern können, da war also die Situation, wo dann Zelensky sehr ernüchtert zurückgekommen ist und gesagt hat, es werden also Dinge diskutiert in der Öffentlichkeit, die eigentlich hinter verschlossenen Türen besprochen worden sind. Das war die Forderung der Ukraine nach weitreichenden Tomahawk-Marschflugkörpern mit einer Reichweite von bis zu 1800 Kilometern, wo wir dann in den amerikanischen Zeitungen lesen konnten, dass das ausgeschlossen ist. Ja. Das heißt, wir müssen zur Kenntnis nehmen, die USA versucht, und das ist aus meiner Sicht auch die einzig richtige Strategie, den Russen zu zeigen, wir werden nicht nachgeben, wir werden weitermachen, aber eben in so einer nuancierten Art und Weise, diese Bauanzüge, hier und da die eine oder andere Figur, dass es nicht zu einer Eskalation kommt, hört einfach auf. Das Dilemma ist nur, die Russen geben nicht auf, sondern machen einfach weiter. Und das ist die unerträgliche Situation, in der wir uns befinden und in der sich auch die Ukraine befindet.
Naja, und Sie haben ja zurzeit zwei Präsidenten, also einer, der jetzt reinkommt, Donald Trump, von dem habe ich jetzt ja das gerade zitiert, was er da zum Beispiel in dem Time-Interview gesagt hat, und er hat ja auch am vergangenen Samstag den französischen Präsidenten Macron und den ukrainischen Präsidenten Zelensky getroffen, aber andererseits gibt es natürlich noch Joe Biden, den Präsidenten, der jetzt noch bis zum 20. Januar im Amt ist, und ich habe den Eindruck, die kratzen in den USA gerade alles zusammen, was sie noch so an Geld und Waffenhilfe haben und geben das rüber in die Ukraine. Haben Sie das Gefühl, das ist abgesprochen zwischen dem Biden-Lager und dem Trump-Lager?
Ja, auf jeden Fall. Man hat es auch gesehen bei der Freigabe von weitreichenden Waffensystemen, dass zwischen den Teams, auch das wurde berichtet in amerikanischen Medien, es Absprachen gab. Aber das Gleiche betrifft auch die Waffenlieferungen. Das geht auch d'accord mit dem, was also Trump ja sagt. Ja. Also wenn ihr nicht nachgebt, Stichwort Russland, dann werden wir die Ukraine noch massiver unterstützen. Und das wird ja auch gezeigt durch diese Unterstützungsmaßnahmen, die ja verzögert ins Land kommen. Das ist ja nicht so, dass das beschlossen wird und am nächsten Tag ist das da, was man braucht, sondern es ist ja verzögert auch nicht mehr zu berechtigen. In einigen kritischen Situationen wird es dann schon voraus quasi geschickt und damit ist gesagt, okay, wir liefern das jetzt. Ja. Aber das geht quasi grundsätzlich in der Kommunikationsstrategie, ist es mit dem, was Trump sagt, zusammenpassend, weil, wie gesagt, Zucker, Brot und Peitsche. Das heißt, man sagt, okay, entweder ihr gebt nach und es kommt zu einem Deal oder wir müssen eskalieren. Und das gilt für beide Richtungen. Sie hören das einerseits in Richtung Russland. Also wenn ihr nicht nachgebt, dann werden wir den Ukrainern mehr geben, als sie bis jetzt bekommen haben. Aber auch auf der anderen Seite Richtung der Ukraine. So nach dem Motto, wenn ihr nicht nachgebt, dann werden wir euch komplett abdrehen, den Versorgungshahn. Und ihr wisst, die Europäer sind nicht in der Lage, hier quasi nachzuschieben in der Qualität, wie wir das können im Wesentlichen. Ja. Also ich würde das betrachten als durchaus schlüssig in der Durchführung. Und was also den Präsidenten derzeit seit Ektiges betrifft, wir haben jetzt faktisch knapp noch einen Monat. Also hier sind also kaum jetzt nachhaltige, umfangreiche Entscheidungen zu erwarten. Wir müssen wirklich warten auf die Zeit nach dem 20. Jänner, auf die ersten Richtungspunkte, die hier gesetzt werden von Trump und seinem Team und was dann tatsächlich wirklich passiert im Wesentlichen. Wo wir aus meiner Sicht sehr wohl schon nachdenken müssten, ist die Frage Europas und Europas Rolle in diesem Konflikt. Wenn Sie jetzt hören, zum Beispiel bei dem letzten Treffen mit Macron und Zelensky, dass Trump sagt, er kann sich vorstellen, dass eine sehr potent aufgestellte Friedenstruppe, nennen wir sie so, quasi hier im Osten eingesetzt wird, die vor allem aus europäischen Soldaten besteht. Ja.
Und da nicht kommen wir gleich noch hin, Herr Reisner. Ich würde einmal noch einen Schritt vorgehen, und zwar bis zu dem 20. Januar, gerne gleich zu der europäischen Perspektive, aber einmal noch, weil ich jetzt den Eindruck habe, oder ne, die Berichte, die wir in den vergangenen Wochen und Monaten aus der Ostukraine bekommen, dass Putin dort seine Soldaten eben im Osten des Landes verheizt oder einsetzt. Das sind ja rund um die Bergbaustadt Pokrovsk sehr, sehr viele russische Soldaten im Einsatz, und es gibt die unglaubliche Zahl von 1.000 bis 1.500 russischen Soldaten am Tag, die entweder gefallen sind, verwundet werden oder in Gefangenschaft geraten. Und will Putin jetzt bis zu diesem 20. Januar noch so viel ukrainisches Gebiet wie möglich besetzen, um das dann schon mal auf seiner Seite zu haben?
Auf jeden Fall, davon können Sie ausgehen. Sie sehen das also auf operativer Ebene, wie man bei uns im Militär sagt, also eindeutig. In den Schwergewichtsangriffsräumen werden also massiv Kräfte nachgeschoben. Pokrovsk, diese wichtige Stadt, logistisch bedeutsam für die Versorgung der ersten, zweiten Linie. Die erste, zweite Linie bereits durchbrochen. Damit wird Pokrovsk faktisch als dritte Linie bereits die vorderste Linie. Hier stehen die Russen südlich der Stadt. Sie sind dabei, quasi die Stadt in der Tiefe zu umfassen. Hier ist die 90. russische Panzerdivision im Angriff mit drei Motschützen-Regimentsmanövergruppen und zwei Panzer-Regimentsmanövergruppen, also wirkliche Schwergewichtsbildung, massive Verluste, aber der absolute Wille der Russen, hier quasi durchzubrechen, Das Glück für die Ukraine ist, dass auch die Russen geschwächt sind und es nicht eine voll aufgefüllte zweite und dritte Staffel gibt, die dann einen theoretisch möglichen operativen Durchbruch tatsächlich auch ausnützen kann, zumindest im Moment nicht, wenn es nicht zu einem Dammbruch kommt. Und das Dilemma natürlich der völlig überdehnten ukrainischen Gefechtsstreifen, die aufgrund der Reduktion der Soldaten durch Tod und Verwundung und den Umstand, dass sie vermisst werden, einfach immer mehr ausgedünnt werden, wo also dann kleine Gruppen in großen Distanzen zueinander aushalten und die Russen, ich habe jetzt wieder vor kurzem mit einem Ukrainer gesprochen, der hat gesagt, die Russen sind wie Geister, plötzlich stehen sie hinter uns, auch in kleinen Gruppen und wir müssen uns dann zurückziehen, wenn wir das noch können. Ja. Also der Wille quasi hier tatsächlich von diesen vier genannten Oblasten, die aus russischer Sicht bereits russisches Territorium sind, so viel wie möglich in Besitz zu nehmen. Ganz interessant auch die Frage, Stichwort Cherson, das würde bedeuten, dass die Russen quasi hier amphibisch auf der anderen Seite anlanden müssten, ist schwer vorstellbar, weil das einfach von den Ukrainern sehr gut gesichert ist im Moment und solange die ukrainischen Streitkräfte halten, werden sie quasi einen möglichen Abwehrerfolg auch durchaus durchführen können. Aber Sie haben völlig recht, der Versuch der Russen hier massiv Ergebnisse zu ziehen und denken wir noch einmal daran, wir reden jetzt über die operative Ebene. Die entscheidende Ebene ist die strategische Ebene. Diese entscheidet, ob sie das Land lange Zeit in der Lage ist, einen Krieg zu führen. Und wenn Sie die letzten Wochen betrachten, dann haben wir am 17., 28. und gestern Nacht drei schwere Luftangriffe gesehen. Diese schweren Luftangriffe zielen auf die kritische Infrastruktur der Ukraine, auf die Stromversorgung, auf das, was die Bevölkerung braucht, um diesen Winter zu kommen. Und da ist der russische Druck enorm, noch aus meiner Sicht weitreichender als an der Front, weil man versucht, auf den Druck auf die Bevölkerung so unerträglich zu machen, dass die Bevölkerung wiederum Druck auf die politische Führung der Ukraine macht. Im Kalkül, dass dann quasi faktisch die Regierung nachgeben muss, weil sonst da sie möglicherweise gestürzt wird. Ja, so abstrakt es jetzt auch klingt für den Zuhörer, aber das ist das teuflische Kalkül dahinter von russischer Seite.
Sie hatten ja gerade erwähnt, dass Sie mit einem ukrainischen Soldaten Militär gesprochen haben. War das einer, den Sie damals kennengelernt haben, als Sie auf dem Balkan im Einsatz waren?
Das ist eigentlich schon ein Bekannter von einem, den ich damals kennengelernt habe, der schon gefallen ist mittlerweile. Also das ist schon die Weiterreichung an andere Kameraden, die ich da quasi als gute Quellen zur Verfügung haben kann. Und das Problem ist, wenn Sie also mit denen sprechen, das ist also wirklich bedrückend, ja, weil sie sind zum Teil fast apathisch, sie sind abgekämpft, sie sind auch wütend auf einerseits auf Europa, Stichwort Unterstützung, auch dann auf die eigenen Kommandeure, weil sie sich alleine gelassen fühlen. Und das Problem ist, wir haben ja keine Vorstellung, was es bedeutet, über Jahre mittlerweile in diesen Schützengräben zu hausen unter permanenter Bedrohung durch Drohnen, Artillerie und so weiter und so fort. Und das geht ihnen einfach die Kraft aus. Ja. Das betrifft die Russen genauso, aber die Russen schieben einfach kompromisslos nach, faktisch. Und das ist das Dilemma, das die Ukraine hat. Sie wissen ja, es ist die große Diskussion, sollen die 18-Jährigen plus eingezogen werden? Bis jetzt im April wurde das Rekrutierungsalter von 27 auf 25 Jahre gesenkt. Es geht also um diese Personengruppe der 18- bis 25-Jährigen. Aber da gibt es auch nicht so viel in der Ukraine, weil aufgrund der demografischen Entwicklung nach Ende des Kalten Krieges, nach dem Zerfall der Sowjetunion, einfach die Geburtenraten massiv zurückgegangen sind aufgrund der tristen ökonomischen Situation. Und das sind natürlich Fragen, die also unerträglich sind, wenn man sich da nur versucht, also ansatzweise hineinzudenken.
Und was hören Sie von denen, mit denen Sie Kontakt haben in der Ukraine? Wären die bereit auf einen Deal, wie Trump den möchte und wie Sie das ja auch gerade formuliert haben?
Es ist so, dass sie natürlich unterschiedliche Meinungen haben. Ja. Also es gibt eine aus meiner Sicht vorherrschende Meinung, die also alle Kameraden immer wieder zum Ausdruck bringen. Sie sagen, wir haben jetzt über 1023 Tage gekämpft, wir haben gute Freunde verloren, wir haben Schreckliches gesehen. Das kann nicht alles umsonst gewesen sein. Es muss irgendein Ergebnis geben. Ja. Es gibt durchaus welche, die sagen, Trump wird jetzt dem Putin zeigen, wo es lang geht. Das ist das eine. Es gibt aber auch welche, die sehr frustriert sind und sagen, wie sollen wir das schaffen? Weil es gibt einen Faktor, den wir nicht unter Kontrolle haben und das sind einfach die verfügbaren Soldaten. Ja, weil der Westen ist nicht bereit, hier Soldaten in die Ukraine zu schicken aus den bekannten Gründen. Und uns geht die Jugend einfach aus. Wie soll sich das rechnerisch ausgehen, faktisch, wenn die Russen einfach nicht einbrechen, wenn es nicht diesen Lenin gibt, der im verschlossenen Zug nach Moskau unterwegs ist, wenn es nicht diesen Stauffenberg gibt, der einen disruptiven Effekt erzielt in Moskau, einen schwarzen Schwan-Moment. Ja. Das ist das, was man hört. Ja.
Also ein schwarzer Schwan, jemand, der Putin umbringt. Oder es zumindest versucht.
Als Beispiel. Ja. Mhm. Als Beispiel, ja. Mhm. Also auf jeden Fall, also wir versuchen ja rational die Ereignisse an der Front zu bewerten. Jetzt natürlich ich schwergewichtsmäßig aus militärischer Sicht auf strategisch-operativ-taktischer Ebene. Aber es gibt, im englischen Sprachraum nennt man das den Hinge-Faktor, es gibt immer wieder Angelpunkte, die dann entscheidenden Unterschied machen können. Also Dinge, die wir nicht vorausgesehen haben. Wie das jetzt zum Beispiel war in Syrien faktisch, wo dann eine Art Dammbruch passiert ist und das syrische Regime wurde weggefegt. Da hätte ihnen das vor 2 Monaten jemand gesagt, hätten sie gesagt, sie sind verrückt, wieso das funktionieren. Ja. Das ist also grundsätzlich auch nicht in der Ukraine auszuschließen, dass so etwas passiert. Aber wir sehen es einfach im Moment nicht. Und wenn das nicht passiert, dann gelten diese Regeln, die Grammatik des Abnutzungskrieges. Und da ist es einfach so, dass die Variablen im Moment aufgrund auch der guten Verbündeten, die Russland hat, zugunsten Russlands sich immer mehr drehen, während die Ukraine immer mehr dazu kommt, dass sie faktisch also ausgeblutet wird.
Sie hatten Europa schon angesprochen und es gibt ja die Debatte über eine mögliche Friedenstruppe, die, wenn es einen wie auch immer gearteten Frieden oder zumindest die Abwesenheit von Krieg gäbe zwischen der Ukraine und Russland, möglicherweise diese Abwesenheit von Krieg sichern soll. Was ich interessant finde, ist, dass es zum Teil da schon sehr konkrete Zahlen gibt, ne? Also 40.000 westliche Soldaten und dass man dann vom polnischen Premier Tusk hört, also die Polen würden sich daran nicht beteiligen und das hört man ja auch ganz klar aus Deutschland. Der Bundeskanzler hat das definitiv abgelehnt und sein Herausforderer von der Union, Friedrich Merz, ebenfalls. An diesem Freitag ist jetzt der Spiegel gekommen mit der Meldung, dass der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter sich eine deutsche Beteiligung an einer wie auch immer gearteten Friedenstruppe vorstellen könnte. Ist diese Diskussion über so eine Truppe der dritte Schritt vor dem ersten?
Ja, es gibt natürlich also einige Dinge, die wir hier berücksichtigen müssen, bevor wir in diese Diskussion tatsächlich einsteigen. Das Erste und Entscheidende ist, welches Mandat werden diese Soldaten haben? Was meine ich damit? Wenn sie ein Mandat heranziehen, das also im Prinzip im Kern ihnen nur die Möglichkeit gibt, eine Linie zu überwachen oder zu beobachten, also denken Sie zum Beispiel an den Einsatz von UNO-Truppen am Golan vor dem Fall an die israelischen Streitkräfte, dann können sie mit relativ geringen Kräften und einer leichten Bewaffnung das tun. Das Problem ist, dass so eine Mission faktisch zahnlos ist. Das heißt, sie können nur zuschauen, wenn die Kriegsparteien wieder begonnen, sich zu bekämpfen. Das heißt, das Mandat muss also robuster gestaltet werden. Ja, wir reden also von einem sogenannten Übergang bis zum Artikel 7 faktisch im Wesentlichen. Ja, da gibt es vorher noch 6,5 und so weiter und so fort. Ja. Was heißt jetzt robuster? Robuster heißt quasi friedensdurchsetzend, Streitparteien trennen zum Beispiel. Also wenn es zu Kämpfen kommt, dass dann quasi diese dritte Kraft dann dazwischen geht und sagt, so, zurück wieder in eure Räume. Und das braucht natürlich dann robuste Kräfte. Das heißt, wir reden da vom Kampf der verbundenen Waffen, wir reden von der dritten Dimension, also Luftstreitkräfte und so weiter und so fort. Und dann gehen diese Zahlen natürlich rasant hinauf im Wesentlichen. Ja, da gibt es dann also enormen Bedarf an unterschiedlichsten Fähigkeiten. Und da wird es dann spannend natürlich, weil woher sollen diese Truppen kommen? Wenn man sich UN-Missionen anschaut in der Tradition der letzten Jahrzehnte, dann sieht man, dass es dazu kommt, dass der Westen, die erste Welt, früher viele Soldaten gestellt hat. Das ist dann immer mehr in quasi eine Ressourcenleistung übergegangen, also finanzielle Mittel, während die zweite, dritte Welt dann faktisch begonnen hat, die Soldaten zu stellen. Also nehmen wir zum Beispiel Bangladesch, Indien und so weiter und so fort. Das heißt, kann also durchaus sein, dass also ein großer Anteil dieser Soldaten aus diesen Räumen kommen. Die Frage ist, welches Mandat, wie gesagt, haben sie? Sind sie dann robust ausgestattet oder nicht? Russland wird auch sicher versuchen, eher Länder der zweiten, dritten Welt, also des globalen Südens, quasi hier an die Linie zu bringen, weil sie eine gewisse Sympathie vermutlich sehen, dieser Länder zu ihnen, während sie das vielleicht bei westlichen Truppen so nicht sehen. Im Westen muss man die konkrete Frage stellen, wer ist bereit, in welchem Umfang, mit welchen Fähigkeiten diese Truppen tatsächlich dorthin zu senden?
Worum es doch letztendlich geht, auch damit die Ukraine sich bewegt, die möchten ja gerne Sicherheitsgarantien. Und Sie haben das ja schon gesagt, also dass da am Ende die NATO-Mitgliedschaft für die ganze Ukraine rausspringt, das wird wahrscheinlich erstmal nicht sein. Aber was auch immer eine Variante ist, ist ja diese Westdeutschland-Variante. Also damals, als Westdeutschland zur Zeit des Kalten Krieges in die NATO aufgenommen wurde und die DDR eben nicht. Wäre das eine Variante für diesen Krieg?
Genau, das ist die sogenannte deutsche Lösung. Ich würde vielleicht noch einmal kurz erwähnen, wir dürfen viele Dinge nicht als einfach gegeben oder in Stein gemeißelt betrachten, sondern das ist das Ergebnis am Ende des Tages von Verhandlungen, von der Kunst der Diplomatie, auf das man sich einigen kann. Und ich denke, man kann da durchaus out of the box ein bisschen denken. Ja. Also Dinge als Lösungen ansehen, die vielleicht jetzt nicht sofort auf den ersten Blick als überhaupt möglich erscheinen. Ja. Also Stichwort NATO-Mitgliedschaft, Sie wissen Artikel 10, alle Länder müssen zustimmen. Die Länder müssen einen Nutzen sehen in den neuen Mitglied quasi für den eigenen Sicherheits, Bedarf und so weiter und so fort. Aber es geht am Ende darum, sich zu einigen auf etwas. Ja, wenn also beide Parteien bereit sind, auch mit den Kräften im Hintergrund, Sie dürfen das ja nicht vergessen, dass ja hier auch eingewirkt wird, auf die Ukraine von europäischer und amerikanischer Seite und natürlich auch auf Russland von chinesischer, indischer und so weiter und so fort. Es gibt dann einen Deal, den man vielleicht so jetzt nicht am ersten Blick für möglich halten kann. Ja, das ist eben diese Kunst der Verhandlungen im Wesentlichen. Ja, da komme ich jetzt wieder zurück auf Ihre Frage. Wir haben also hier sogar die Besonderheit von Berlin, ja, das ja quasi faktisch in Ostdeutschland disloziert war, mit natürlich allen drumherum, der Berliner Mauer und so weiter und so fort. Aber das hat auch funktioniert und dann kam es auch zu einem Ereignis, das niemand vorausgesehen hat, dass die Mauer gefallen ist im Wesentlichen. Ja, also wer weiß, was irgendwann einmal in der Ukraine vielleicht passiert. Also ja, auf jeden Fall, das ist sicher etwas, wo dann auf diplomatischer Ebene, wenn dann diese Optionen am Tisch liegen, verhandelt wird und wo man dann vielleicht zu einem Ergebnis kommt, wo jede Seite gesichtswahrend aus diesem Konflikt herauskommt. Und um das geht es ja im Wesentlichen, dass jede Seite ihrer Bevölkerung verkaufen muss, warum man eigentlich ja doch gewonnen hat als solches, ja.
Jetzt, wo wir miteinander sprechen, ich bin gerade mal so Luftlinie 30 Meter von dem früheren Mauerstreifen entfernt hier in meinem Berliner Studio und kann da auch vom Fenster rausgucken. Herr Reisner, zum Schluss, was meinen Sie denn? Was gucken Sie jetzt auf den 20. Januar? Was ist so das, wo Sie jetzt drauf gucken und sagen, ach guck mal, wenn sich da was bewegt, dann ist das eine interessante Entwicklung?
Interessant waren eben, wie gesagt, Ereignisse in den letzten Wochen, also auch die Geschichte mit dieser Mittelstreckenrakete, Oreshnik, dieses Hin und Her bei diesem Schachspiel, das ich vorher schon angesprochen habe. Das Positive, und das möchte ich so absolut betonen und für die Zuhörer auch wichtig ist, man erkennt an diesen Ereignissen, dass man miteinander spricht. Und das ist das Entscheidende. Das ist auch ein wesentlicher Unterschied zu vergangenen Zeiten, 50er, 60er Jahre, wo man auch noch nicht recht wusste, wie soll man mit dieser nuklearen Abschreckung umgehen. Das heißt, man sieht, dass hier kommuniziert wird, man telefoniert, dass beide Seiten versuchen, trotz der Grausamkeit dieses Krieges eine Eskalation zu vermeiden. Und solange das der Fall ist, ist das eine gute Nachricht. Weil solange das der Fall ist, ist der Konflikt kontrollierbar. Es wäre schlimm, wenn er quasi diese Kontrollierbarkeit verlässt. Und wir sehen, also Russland kennt unterschiedliche Stufen der Eskalation, dass Russland im unteren Drittel der Eskalationsstufen nach wie vor ist. Also da ist noch einiges, was passieren kann. Atomwaffentest, eine Zündung einer Atombombe mit dem Schwarzen Meer und so weiter und so fort, was passieren kann. Ja, also das ist die gute Nachricht. Die Präsidentschaft Trump kann eine mögliche Lösung bringen, wenn beide Seiten bereit sind und auch einsichtig, dass jetzt der Moment gekommen ist, sich zu einigen, im Hinblick darauf, dass man abgekämpft ist, dass es einfach diesen Frieden braucht, dass dieses Sterben und dieses Elend einfach zu Ende gehen soll. Das Paradoxe ist, wie gesagt, dass gerade Trump diese Möglichkeit liefern kann, aber Achtung, Fußnote, es könnte auch zu einer Eskalation kommen im Wesentlichen, wenn also die beiden Parteien es nicht ernsthaft miteinander meinen. Und dann haben wir quasi den nächsten Schritt in diesem Krieg, der vielleicht dann in einer höheren Eskalationsstufe geführt wird. Ja. Also ich würde sagen, wir warten jetzt einfach wirklich das neue Jahr ab und wir schauen, was die Administration Trump wirklich tut. Ja. Also kann sie überhaupt auch so handeln, wie sie möchte? Oder ist es so, dass die einzelnen Kabinettsmitglieder, Ministermitglieder praktisch permanent unter Beschuss stehen aufgrund ihrer Person und ihrer Herkunft und so weiter, womit dann quasi wieder eine Innenzentriertheit passiert? Oder ist es wirklich so, dass also hier dann die nächsten Schritte erkennbar sind, dass das Treffen Putins mit Trump, das stattfinden muss? Und dann kann man ja sehen an den kleinen Signalen, wie reden die miteinander, was sehen wir dann am Boden? Und dann hoffentlich im Ende des ersten Quartals, Ende zweites Quartal, wird man dann ein Ergebnis haben und wird sehen, sind wir tatsächlich weitergekommen oder sind wir nur vom Jahr 1916 in das Jahr 1917 übergegangen?
Herr Reisner, dann sprechen wir im nächsten Jahr und gucken, wie die Welt sich gedreht hat bisher. Vielen Dank für Ihre Zeit und dass Sie uns das alles so wunderbar eingeordnet haben. Ganz, ganz vielen Dank und schöne Weihnachten für Sie, wenn es kommt.
Danke. Herzlichen Dank für Zeit und Vertrauen. Und wie gesagt, kurz vor Jahresende ist es mir schon auch ein Anliegen zu betonen, trotz all diesem Pessimismus, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass der Mensch, wenn es darauf angekommen ist, immer erkannt hat, dass er jetzt über eine Schwelle schreitet, die er möglicherweise nicht überschreiten möchte und es kam dann zu Lösungen. Und auch dieser Krieg wird schlussendlich irgendwann sein Ende finden. Man kann nur hoffen, dass es so früh passiert, dass beide Seiten etwas haben, das sie auch verkaufen können, das sie herzeigen können und dass es vor allem dazu führt, dass nicht noch einmal Hunderttausende quasi getötet werden, verstümmelt werden, in Gefangenschaft geraten, verwundet werden, Narben fürs Leben haben. Das sollte einfach ein Ende finden.
Da unterschreibe ich jedes Wort. Vielen Dank.
Danke sehr.
Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt es dann, wie gewohnt, am kommenden Dienstag. Und bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, über Lob und Kritik. Das alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Es verabschieden sich Anna Engelke und Carsten Schmiester. Und jetzt haben wir noch einen weiteren Podcast-Tipp, nämlich Antonias Weg. Das ist eine Langzeitdokumentation über eine Schülerin, die mit 14 Jahren an einer Depression erkrankt ist, die in eine Klinik musste. Und in dieser Dokumentation wird erzählt, wie sie gelernt hat, mit dieser Krankheit zu leben.
Ich saß immer auf meinem Fensterbrett in der Zeit und das Fenster war offen. Meine Eltern hatten Angst, dass ich mich da irgendwie jetzt runterfallen lasse. Und dann habe ich irgendwie darüber nachgedacht, was ein schöner Tag zum Sterben wäre.
Wenn Kinder und Jugendliche mehr als verzweifelt sind.
Ich war zu Hause eigentlich den ganzen Tag im Bett und nur mal kurz im Stall bei meinen Pferden. Und da war halt die komplette Struktur weg. Ich konnte nicht mehr, konnte nicht mehr.
Darum ist es wichtig, sich therapeutische Hilfe zu suchen.
Und dann hat er gesagt, das ist eine ernste Situation und er empfiehlt uns den Aufenthalt in einer Tagesklinik.
Also mir ist das anfangs tatsächlich relativ schwer gefallen.
Aber es gibt sie, Wege aus der Depression.
Ich habe einer Freundin gesagt, dass sie meinen Eltern sagen muss, wie schlecht es mir geht, weil ich das alleine nicht geschafft hätte.
Eine Langzeitbeobachtung über 4 Jahre, die Mut macht.
Das hilft schon.
Antonias Weg in der ARD Audiothek.
Im Podcast gibt es auch Adressen und Telefonnummern für Betroffene und Angehörige, die wie Antonia Hilfe suchen.